Meine Wahrnehmung ist, dass ein Großteil von Mitarbeitenden erstmal in so eine abwartende Haltung verfällt. Und das ist ja auch grundsätzlich okay. Aber man sollte sich doch der Situation und der Optionen bewusst sein, die man immer hat. Ungewissheit. Und das ist so das, was ich mitgenommen habe, ist eigentlich das, was viele Menschen krank gemacht hat.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Liebe Judith, herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Du hast sehr, sehr viel Erfahrung. Du warst jahrelang in leitenden Funktionen in Finance und hast auch viele große, vielleicht auch kleine Veränderungsprozesse begleitet. Deswegen freue ich mich sehr, auf den Austausch mit dir und deine Expertise zu hören. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, würde ich dich gerne bitten, dass du dich einfach mal vorstellst. Wer bist du? Wo kommst du her? Was hat dich vielleicht im Leben geprägt? Und gerne auch sagen, wofür du Feuer und Flamme bist.
Ja, hallo Viktor, vielen Dank für die Einladung zunächst. Ich freue mich total, heute hier sein zu dürfen und bin gespannt auf unseren Austausch. Ich bin fairerweise auch etwas nervös. Heute ist mein First. Eins von einigen, aber ja, es ist meine erste Podcast-Aufnahme und du weißt es schon aus unseren Gesprächen, ich schmeiße mich gerne mal ins Ungewisse und auch in neue Themen, ganz nach dem Motto, innerhalb der Komfortzone gibt es kein Wachstum und da freue ich mich ganz besonders, heute hier zu sein. Zu meiner Person. Ich bin Judith, verheiratet, Mutter von 2 Kindern und lebe mittlerweile seit 17 Jahren in meiner neuen Wahlheimat in Köln. Ähnlich lange bin ich auch bei Bayer beschäftigt und ich habe da über die letzten Jahre nun fast 2 Dekaden verschiedene Veränderungen, viele Transformationen und auch Reorganisationen miterlebt, mitbegleitet, sowohl fachlich als auch organisationale Veränderungen. Und das hat mich und meinen Werdegang, vor allem wenn ich so zurückblicke, doch durchaus geprägt. Ich bin von der Persönlichkeit her jemand, dem das sehr viel Spaß macht. Und wahrscheinlich war ich auch deswegen immer wieder in Bereichen tätig, wo eben viel im Umbruch war. Mir macht das einfach Spaß, dahin zu gehen, wo nicht alles rund läuft. Das ist eigentlich auch so meine Passion. Und da renne ich vor allem im beruflichen Kontext für.
Genau. Und nicht nur im beruflichen, so wie ich das verstehe, sondern genauso auch im privaten. Deswegen hast du dich auch auf diesen Podcast eingelassen, weil es was Neues. Und neu ist nicht immer schlimm, genauso wie Veränderung auch nicht immer was negativ sein muss. Deswegen hoffe ich zumindest, dass für dich dieser Podcast sehr, sehr angenehm wird. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Ja, und du hast ja das heutige Thema schon gerade angeschnitten, also das, was dich auszeichnet, was dir Spaß macht, was deinen Werdegang sehr, sehr stark geprägt hat. Also Veränderungen begleiten und vor allem mit einem starken Fokus auf den Menschen in diesen Veränderungen. Was passiert da? Was passiert, wenn die emotionale Belastung groß ist in Veränderungen? Nicht jede Veränderung ist natürlich immer positiv, genauso wie nicht jede Veränderung negativ ist. Und heute schauen wir vielleicht auf die Sachen, die vielleicht nicht immer sehr angenehm sind, aber trotzdem zur Rolle des Transformationsverantwortlichen oder einer Führungskraft gehört. So, bevor ich mit der ersten Frage anfange, Judith, vielleicht noch ein kleiner Hinweis an alle Zuhörer. Wenn euch gefällt, was ihr seht oder hört, gerne natürlich liken und 5 Sterne vergeben. Jetzt aber zum Thema. Du hast ja gerade selber gesagt, Judith, du hast in den letzten Jahren oder in den letzten 2 Dekaden sehr, sehr viele Transformationen begleitet und nicht nur begleitet, sondern auch mitgestaltet. Was war denn deine prägendste Veränderung, die du als Führungskraft oder als Begleiter einer Transformation erlebt hast?
Ja, da muss ich tatsächlich sagen, das war mit Abstand oder waren mit Abstand die letzten Jahre. Vielleicht muss ich den Kontext ein bisschen mitgeben. Bei Bayer haben wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten, also nicht 1, 2, 3 Jahre, sondern wirklich 10 oder mehr Jahre immer wieder massive Veränderungen gehabt. Transformation, Akquisition, Divestments, Reorganisation, Umstrukturierung etc. pp. Und es war vor allem in den letzten Jahren, und das ist ja auch aus den Medien hinlänglich bekannt, ein immenser Kostendruck mit dabei. Und das war vor allem auch begleitet durch massiven Personalabbau. Und diese Situation alleine übersteigt häufig schon die Resilienz von vielen Mitarbeitenden. Und jetzt kam in den letzten Jahren eben noch dazu, dass eine neue Geschäftsführung mit dazu kam. Es gab einen neuen CEO und der hat eben in dem Zuge auch ein komplett neues Operating Model mit eingeführt. Und das war nochmal eine zusätzliche, doch auch signifikante Veränderung, die dazu geführt hat, dass viele Mitarbeitende gar nicht mehr wussten, wie funktionieren wir eigentlich als Organisation und als Unternehmen und wie arbeiten wir zusammen und wer wird überhaupt noch verbleiben. Das alleine mal so als Kontext ist, glaube ich, schon eine herausfordernde Situation per se. Das waren so die objektiven Rahmenbedingungen, wo ich sage, da habe ich viel gesehen in der Transformation, was einfach in der Summe der Dinge vorher für mich nicht präsent war. Und dann kamen eigentlich noch zwei persönliche Themen mit dazu. Und das eine ist, dass ich in der Situation zum ersten Mal so wirklich wahrgenommen habe, dass ich aufgrund meiner Change-Euphorie jahrelang gar nicht wirklich wahrgenommen habe, wie schwer Menschen Veränderungen vielleicht fällt, weil diese Leidenschaft, die ich dafür habe, nicht unbedingt teilen und vielleicht nicht unbedingt die Motivation und die Energie daraus ziehen, wie ich es tue. Und das war, glaube ich, so der prägendste Moment. Ich habe zum ersten Mal über die letzten Jahre wirklich auch gesehen und auch augenscheinlich gesehen, welchen Einfluss gute Führung und authentische Vorbilder und ehrliche Kommunikation für den Erfolg von Transformationen haben. Und das betrifft auch, wie gesund eine Organisation und die Individuen durch so eine massive Veränderung gehen.
Ja. So, heute mal Werbung in eigener Sache. Ich habe 4 Fragen an Sie. Was könnte Ihre Finanzorganisation leisten, wenn Sie sie wirklich neu denken? Wie viel stärker wäre Ihr Bereich, wenn Finance das Geschäft aktiv unterstützt? Warum sollten nicht gerade Sie diesen nächsten Schritt gehen? Und die letzte Frage, warum nicht jetzt? Wir helfen Ihnen dabei mit einem Target Operating Model, das Klarheit schafft, mit wirksamen Business Partnering und mit echter Kulturtransformation, die alle mitnimmt. Vereinbaren Sie jetzt Ihr kostenloses Expertengespräch und sehen Sie, was möglich ist. Ja. Das ist ja irgendwie auch die Schattenseite oder vielleicht auch die dunkle Seite der Transformation. Man redet ja oft immer über Umstrukturierung, über Akquisition oder Kosteneinsparung oder Operating Model. Ne? Das ist auch, was wir auch machen. Wir führen auch Operating Models neu ein oder strukturieren die neu um und so weiter. Und da redet man auch natürlich sehr stark oft über Prozesse, Systeme, neue Organisationsstruktur und so weiter. Und wo nicht drüber gesprochen wird und was tatsächlich auch manchmal auch runterfällt, ist einfach die menschliche Seite der Transformation. Also wie du schön gesagt hast, nicht alle sind begeisterungsfähig, wenn es um Transformation geht. Nicht alle können auch begeistert sein, weil manche auch sehr stark von Transformation auch im negativen Sinne betroffen sind. Und so wie du sagst, davon bin ich auch überzeugt, dass gerade der Führungskraft eine sehr, sehr große Rolle zugesprochen wird oder zugesprochen werden muss, wenn so eine Transformation eingeleitet wird und wenn man die dann auch human gestalten muss. Und wir haben im Vorgespräch darüber auch gesprochen und du hast auch gesagt, dass dich da eine Situation sehr, sehr stark berührt hat, wo eine Person, die von einer Veränderung im Prinzip betroffen, auch geweint hat, ne? Sehr stark emotional einfach betroffen hat. Magst du darüber sprechen oder davon was erzählen?
Ja, absolut. Das war halt auch einfach wirklich eine schwere Zeit und ich bin als Führungskraft und auch als Kollegin und Mitarbeiterin eigentlich immer eine Person, die sowohl eine offene Tür als auch ein offenes Wort hat, und zwar für jeden und für jede. Und in dieser Zeit war es tatsächlich auch einfach so, dass viele Kollegen in meinem Büro waren, real wie virtuell, die einfach wirklich verzweifelt waren und sich Sorgen gemacht haben. Und im Gro waren das 2 Arten von Sorgen. Und beide haben sich für die jeweilig Betroffenen bedrohlich angefühlt. Und zum einen waren das eben existenzielle Sorgen, also wirklich Sorgen um den Verlust des eigenen Arbeitsplatzes. Und dann waren es halt die Sorgen von denjenigen, die potenziell verbleiben. Was passiert eigentlich hier? In welchem Umfeld verbleibe ich? Und es macht auch viel mit Menschen, wenn sie sehen, dass viele vertraute Personen entlassen werden oder auch viele Personen entscheiden, freiwillig zu gehen. Und ja, ich finde, grundsätzlich gibt es da keine pauschale Lösung an der Stelle. hier geht es wirklich immer um das persönliche Empfinden und auch um eine sehr individuelle Lebenssituation, in der jemand steckt. Was aus meiner Sicht aber wirklich immer hilft, ist zuhören, ernst nehmen und versuchen, eine Perspektive aufzubauen. Also das ist zumindest meine Erfahrung, das hat vielen geholfen, aus dieser Passivität zu gelangen und wieder so ein bisschen in den Driver Seat auch des eigenen beruflichen Lebens und der beruflichen Perspektive zu kommen. Meine Wahrnehmung ist, dass ein Großteil von Mitarbeitenden erstmal in so eine abwartende Haltung verfällt und das ist ja auch grundsätzlich okay. Aber man sollte sich doch der Situation und der Optionen bewusst sein, die man immer hat. Ungewissheit, und das ist so das, was ich mitgenommen habe, ist eigentlich das, was viele Menschen krank gemacht hat. Ergänzend vielleicht noch, man weiß ja auch nie, wer zuhört. Ich persönlich habe auch nie halt davor gemacht, die Kollegen und Kolleginnen zu bestärken, sich professionelle Hilfe zu holen. Also mittlerweile ist es ja wirklich in vielen Firmen so, dass es bereits entweder Angebote gibt, vor allem wenn wir über große Transformationen oder Restrukturierungen sprechen oder in Form von einem psychologischen Dienst zum Beispiel oder dass es Zugang zu Drittanbietern gibt, wo Mitarbeitende und auch Führungskräfte professionelle Hilfe in Anspruch nehmen können und das oft auch anonym und ganz unkompliziert.
Ja. Das ist emotional ein sehr, sehr starkes Thema. Ich kann mich auch erinnern an eine ähnliche Situation, die du gerade geschildert hast, als ich noch junge Führungskraft war, sage ich mal. Also da war ich knapp über 30. Da musste ich in meiner Rolle als CFO dann auch eine Fertigung schließen in einem Unternehmen. Ich kann mich da auch noch ganz genau an die Situation erinnern, als wir da in der Kantine haben uns da getroffen und haben das den Mitarbeitern verkündet oder so. Das sind Momente, glaube ich, die vergisst man nie. Bei mir ist es immer noch so präsent wie damals das sind mittlerweile 15 Jahre oder so. Und so wie du sagst, man muss vor allem, glaube ich, menschlich darauf reagieren. Man muss einem bewusst machen, sogar wenn eine wirtschaftliche Notwendigkeit da ist, Kosten zu sparen und so weiter. Das ist ja meistens die Motivation oder die Argumentation dahinter. Die Betroffenen sind letztendlich Menschen, die Schicksale haben, die dann Familien im Hintergrund haben. Und dementsprechend muss man mit Wertschätzung und Würdigung dem Ganzen auch begegnen. Und so wie du sagst, natürlich auch Unterstützung jeglicher Art anbieten. Sei das irgendwelche Übergangsphasen finanzieller Natur, aber auch Unterstützung professioneller Natur. Also sei das mit Coaching, mit psychiatrischer Hilfe oder sonst noch was. Alles, was hilft den Menschen in dieser Phase, in dieser persönlichen Veränderungsreise durchzugehen, muss, glaube ich, die Pflicht einer Führungskraft sein, diese Phase so human wie möglich zu gestalten.
Absolut.
Wenn wir nochmal auf die Führungskräfte vielleicht schauen, was macht für dich, sagen wir, den Unterschied zwischen einer Führungskraft, die das Ganze dann wirklich auch human und menschlich auch gestalten kann, oder eine Führungskraft, die das vielleicht oberflächlich macht und das Ganze vielleicht sogar noch schlimmer macht?
Ich glaube, da kommen unterschiedliche Aspekte zum Tragen. Ich finde zwei Dinge wichtig. Das eine ist authentische Führungshaltung. Also meine Erfahrung ist, dass Menschen merken, wenn Personen nicht authentisch sind. Das heißt, wenn vielleicht nach außen Nachrichten und Messages geteilt werden, die aber sich nicht kongruent in Handlungen widerspiegeln. Das führt immer zu einem Störgefühl und verstärkt aus meiner Sicht die Unsicherheit nur. Das ist ein wichtiger Punkt. Und was ich persönlich in meiner Wahrnehmung auch gelernt habe und auch ein Credo, was mich seit Jahren mittlerweile begleitet, ist, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Das ist ein Satz von Ingeborg Bachmann. Und im Kern ist es ein Plädoyer für Verantwortung und Mut. Und der Mensch darf und muss mit Wahrheit konfrontiert werden, weil auch nur so Veränderung möglich ist und eine Anpassbarkeit der Menschen an Situationen, auch wenn sie unangenehm sind. Und Führung, authentische Führung darf da nicht beschönigen. Es muss Orientierung geschaffen werden und man muss ehrlich bleiben mit den Mitarbeitenden.
Das bedeutet aber, der gut gemeinte Schutz der Mitarbeiter, der vielleicht irgendwie sagt, naja, jetzt bloß nicht zu viel, weil vielleicht einiges auch nicht klar ist, meine Mitarbeiter zu beschützen, kann eher nach hinten losgehen.
Ja, also ich meine, es ist ein ernstes Thema, aber Wir kennen ja auch alle den Spruch, gut gemeint und schlecht gemacht. Also am Ende des Tages hilft Beschönigung und auch das Hinauszögern von Entscheidungen ja niemandem. Die Mitarbeitenden verharren länger in Ungewissheit. Ich sage mal so, die Wahrheit kommt am Ende eh. Und das Vertrauen auch in Vorgesetzte schwindet, wenn ich realisiere, dass, und jetzt bin ich wieder bei einem authentischen Verhalten, wenn das Gesagte sich nicht in den Handlungen widerspiegelt. Und ja, ein Teil der Mitarbeitenden wird dann vermutlich gehen, Problem gelöst, aber es verbleibt auch ein Großteil der Mitarbeitenden. Und da hat man dann eben das Problem, dass auch Vertrauen nachhaltig zerstört wird. Und ich habe selber erlebt, wie unterschiedlich Teams in der genau gleichen Situation, die objektive Situation war für beide Teams dieselbe. Es waren massive Abbauten geplant, es war ein immenser Kostendruck. Und Führungskräfte haben sich auf der einen Seite sehr authentisch, offen und ehrlich in der Kommunikation gezeigt und in einem anderen Beispiel eben nicht. Da hat ein Rückzug stattgefunden, kaum Kommunikation, kein offener Austausch. Das hat sehr viel Unsicherheit geschürt und die Teams sind sehr, sehr unterschiedlich durch diese Veränderungen gegangen. Und das hat mich doch nachhaltig, muss ich sagen, bewegt. Das war wirklich beeindruckend, wie gut ehrliche Kommunikation, Authentizität auch in schwierigen Zeiten tut und wie verheerend ein Mangel davon sein kann.
Also falls es noch eines Beweises bedurft hätte, war es das, dass eine offene und ehrliche Kommunikation letztendlich nicht nur den Mitarbeitern, glaube ich, die gehen müssen und vor allem auch den Mitarbeitern, die bleiben, einfach nicht alles zerstört und damit wieder aus gut gemeint eben nur schlecht umgesetzt wird. Ne?
Ja.
Jetzt haben Führungskräfte natürlich schon, muss ich sagen, teilweise viele unterschiedliche Rollen und teilweise ist auch nicht leicht oder so, ne? Weil Führung in Krisenzeiten und Führung in Normalzeiten beziehungsweise in normalen Change-Projekten sich auch schon unterscheiden muss, oder? Was sind dann für dich so die Hauptmerkmale einer Führung, die in einer Krise stattfinden muss? Wie führt man da und wie führt man vielleicht in einem normalen Veränderungsprozess, der jetzt nicht zwangsweise zu einem Stellenabbau führt?
Ja, ich bin da wieder bei Ingeborg Bachmann. Also die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Wenn wir von Krisentransformationen sprechen, dann sprechen wir von existenziellen Ängsten. Und das ist persönlich und das geht an die Emotionen der Menschen. Und ich muss auch dann einfach wahr bleiben und die Themen klar ansprechen. Und ich muss halt aber auch gucken, da es eben persönlich ist, wo befindet sich eigentlich jeder auf dieser Reise. Es ist halt auch so, und das habe ich selber mal mitgenommen von einer Coach von mir, von der Regine Hinkelmann, die zu mir sagte, es ist nicht alles persönlich. Perception is Reality. Man muss verstehen, wo der Gegenüber gerade steht und wie seine Realität und Wahrheit aussieht. Und das hat nicht zwangsläufig was mit meiner zu tun. Und ich glaube, dessen muss man sich insbesondere in Krisentransformationssituationen bewusst sein, was nicht bedeutet, dass man dann schön redet und versucht zu beschwichtigen. Nein, auch dann muss ich klar bleiben in meiner Haltung und Entscheidungen kommunizieren und dahinter stehen. Aber trotzdem darf ich empathisch reagieren und mich in die Situation hineinversetzen und auch für mein eigenes Wellbeing als Führungskraft mich dann irgendwann distanzieren und sagen, das ist die Realität der oder des Mitarbeitenden und meine Realität ist eben im Sinne der Unternehmung Entscheidungen zu treffen und diese dann auch nachhaltig umzusetzen. Und das ist sicherlich ein ganz anderes Setup als eins, in dem wir, sag ich jetzt mal, ein positives Change-Szenario haben, eine Geschäftsopportunität, wir haben ein Wachstumsszenario. Es verändert sich ganz viel, aber der Kontext ist ein anderer, weil diese existenzielle Angst und Bedrohung der Mitarbeitenden nicht da ist.
Ja, ja. Und wo ich mich noch gut dran erinnern kann, als ich da diese Fertigung da abbauen musste und schließen musste, dass man da ganz viel Zeit nehmen muss. Also vor allem im Nachgang. Also dass die Menschen, wenn sie das verarbeiten, manche vielleicht reden wollen, manche vielleicht aber auch nicht reden wollen und trotzdem mal als Führungskraft auf diese Menschen zugehen sollte Und ich glaube, in solchen Momenten gibt es als Führungskraft nichts Wichtigeres. Es gibt kein Board-Meeting, das wichtiger ist. Es gibt keinen Abschluss, das wichtiger ist, als eben diese Menschen, die in dieser Situation gerade stecken und die gerade emotional total durcheinander vielleicht auch sind. Ne? Und deswegen glaube ich, Zeit nehmen, emotional reagieren und trotzdem klar in der Haltung und in der Sprache bleiben. Das sind, glaube ich, so die Tipps, die man mitgeben kann. Ne?
Absolut.
Ja. Du hast vielleicht nochmal das Thema Haltung, haben wir ja auch schon gesprochen. Was bedeutet für dich nochmal ganz konkret, wenn man dann sagt, was bedeutet klare Haltung bei einer Führungskraft? Was ist das?
Ja, vielleicht gehen wir mal in eine Situation, auch abgeleitet aus einer Krisensituation. Und ich würde behaupten, die meisten Kollegen in Finance haben das wahrscheinlich so oder so ähnlich mindestens einmal, wenn nicht sogar mehrfach erlebt. Sagen wir mal so, LT-Meeting, Thema Restrukturierung, signifikante Einsparungen notwendig, Personalabbau beschlossen, globaler Impact. Wir hängen meilenweit unseren Zielen hinterher. Mhm. Der Head-Off, was auch immer von einer Abteilung, müssen wir nicht näher spezifizieren, gibt auch diese Einleitung und holt sein Leadership-Team ab dazu, wie die unternehmerische Situation ist. Und dann gehe ich rein als Leitung, Controlling, CFO, Finance, VP, was auch immer, und hisse die rote Flagge und sage, wir haben hier ein Riesenproblem, wie gehen wir damit um? Das sind unsere Handlungen, das sind meine Handlungsempfehlungen, das sind meine Beobachtungen. Wortmeldung 1, ich würde gerne nochmal die Reisekosten besprechen. Ich glaube, ich fühle mich hier nicht gut genug repräsentiert mit meinem Team. Wie bitte? Ich weiß nicht, ob du es schon erlebt hast oder so ähnlich, nächste Wortmeldung. Also ich in meinem Bereich, ich habe ja letztes Jahr schon signifikant abgebaut und irgendwie so und so viele Mitarbeitenden entlassen, das und das eingestrichen. Also jetzt sind erstmal die anderen dran.
Sehr, sehr typisch, absolut, ja.
Mhm. Und jetzt kommen wir zur Haltung, weil, und da bin ich wieder bei der Kongruenz, die Nachricht ist ja raus. Also auch die Geschäftsleitung, Abteilungsleitung, egal was für ein Szenario wir haben, hat ja schon gesagt, wie die unternehmerische Situation ist und was die grundsätzliche Erwartung ist. Und jetzt, und auch das habe ich beides erlebt, geht es entweder so weit, dass nichts passiert und du als Finanzer diese Situation aufgreifen musst und Zeit darauf verwendest, das in den finanziellen Kontext einzuordnen und sagen wir, die Zeit des Meetings ins Land geht und am Ende geht man ohne eine Entscheidung, die ja dringend notwendig gewesen wäre, weil solche Nebelkerzen eben die Sicht versperren. Dann fehlte aus meiner Sicht die Haltung, denn richtige Führungshaltung an der Stelle hätte solche Nebelkerzen im Keim erstickt und gesagt, das ist meine Erwartung. Und zu dieser Erwartung kommt eben auch meine Haltung, dass ich solche Ausflüchte nicht gelten lasse. Das heißt, meine Handlung, das im Keim zu ersticken und wieder zum eigentlichen Agendapunkt zu kommen, was ja ein sich mit der unangenehmen Situation zu beschäftigen bedeutet, das muss ich dann in meiner Haltung auch widerspiegeln.
Das heißt, klare Konsequenz letztendlich. Also wenn ich ein Thema habe, das ich in diesem Termin eben platziere, so wie in deinem Beispiel, dann darf es kein links und rechts abgeben und kein Thema über Reisekosten angeschnitten werden, sondern konsequent das Thema letztendlich auf den Tisch lassen.
Genau, absolut. Also Ausflüchte dürfen da nicht gelten. Man muss sich, und jeder weiß, dass diese Themen unangenehm sind und sich keiner damit gerne auseinandersetzt. Aber am Ende des Tages hilft es ja niemandem, wenn man Zeit verliert durch solche Nebendiskussion. Und das ist zumindest in meiner Realität immer noch oft der Fall. Und ich habe selber erlebt, durch das Auswechseln von 1, 2 Führungspositionen, wie sich eine Transformation um 180 Grad drehen kann.
Okay.
Also von einer Unsicherheit in der Organisation, auch von fehlender Exekution im Leadership-Team zu, wir tauschen 1, 2 Führungspersönlichkeiten auf und auf einmal gibt es ein nachhaltiges Nachverfolgen von Aktionen. Es wird ganz genau geschaut und auch wertet, wann Meilensteine erreicht werden. Also die Verantwortung wird gelebt. Und auch die Führungspersönlichkeiten werden aktiv mit in die Verantwortung genommen. Und ich glaube, das macht einen Riesenunterschied in der Haltung.
Das heißt halt zum Schluss, dass bei Veränderungsprojekten, und ich glaube, das ist zum Schluss auch egal, ob das in Krisenzeiten ist oder irgendwie eine positive Veränderung, ist, glaube ich, ein geschlossenes Führungsteam absolut kriegsentscheidend. Also die Führung muss geschlossen hinter diesem Veränderungsvorhaben stehen. Ansonsten wird es nicht erfolgreich oder nur sehr schleppend und verzögert verlaufen, weil es irgendjemand immer gibt, der versucht vielleicht vom Thema abzulenken oder vielleicht abzuweichen oder halt nicht konsequent hinter dem angesagten Veränderungsvorhaben steht. Und im Zweifelsfall bedeutet das, so wie du auch sagst, dass die Führungskraft nicht richtig aufgehoben ist in dieser Funktion, in dieser Situation. Weil jede Situation benötigt auch eine andere Führungskraft vielleicht auch, ne?
Absolut. Und ich finde, man darf auch in solchen Situationen die Kraft und die Wirkung von ehrlichen und auch, das muss man auch nochmal betonen, mutigen Vorbildern nicht unterschätzen. Also es macht auch für die gesamte Organisation, die einer, sag jetzt mal, authentischen und mutigen Führungskraft untersteht, einen Riesenunterschied, ob da jemand vorangeht, der ganz klar ist in seinen Entscheidungen, der ein ganz klares und authentisches Auftreten hat und der immer kongruent ist in Wort und Tat, als wenn ich da jemanden habe, der schwammig formuliert, der nicht greifbare Statements gibt und einfach die gesamte Organisation und Teams in Unsicherheit verlässt. Das macht einen Riesenunterschied. Und da braucht man dann auch die richtigen Vorbilder und die richtigen Führungspersönlichkeiten, ja, um erfolgreich und auch konsequent Dinge umsetzen zu können.
Ja, jetzt ist es ja leider so in Deutschland, dass sehr viele Unternehmen sich in einer Art Krise befinden, also unterschiedliche Natur, sei das, dass das Geschäftsmodell komplett auf den Kopf gestellt wird oder dass tatsächlich Restrukturierung angesagt wird. Und dementsprechend sind, glaube ich, auch sehr viele Führungskräfte gerade in dieser Lage, die wir gerade die letzten 30 Minuten besprechen, wo sie nicht nur schöne Sachen haben, wo sie nicht nur Transformationen haben, die irgendwie was Tolles hervorbringen, sondern erstmal einen Krisenmodus bewältigen. Welchen Rat können wir, außer das, was wir jetzt schon besprochen haben, den Führungskräften noch auf den Weg geben, die gerade vielleicht in so einer schwierigen Situation sich befinden?
Rückzug ist nie ein guter Berater in schwierigen Zeiten. Also Verantwortung übernehmen, offen kommunizieren und die Resonanz aushalten, weil auch das gehört einfach dazu.
Ja, klar, 100% hinter dir, weil ich glaube, eine Führungskraft ist kein Schönwetterkapitän. Und führen heißt in guten wie in schlechten Zeiten einfach klar bleiben, sich nicht verstecken, Entscheidungen auch treffen, auch in Krisenzeiten Entscheidungen treffen. Das, was du sagst, nicht verstecken, das heißt nicht Entscheidungen hinauszögern, nicht Entscheidungen beschönigen oder Situationen beschönigen, sondern einfach auch klar bleiben.
Ja, vielleicht abschließend dazu noch, ich habe ja schon die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar mehrfach benannt. Ich finde auch einfach und das vielleicht abschließend noch, Führung für mich und das ist auch so ein Credo, ist gelebte Verantwortung. Also ich muss das einfach wirklich leben und verkörpern. Ansonsten funktioniert es nicht. Und das ist auch einfach wichtig bei der Auswahl der richtigen Führungskräfte.
Genau. Ein sehr guter Punkt. Bereits bei der Auswahl der Führungskräfte darauf Wert legen, dass eine Führungskraft, wenn sie nicht schon die Erfahrung hat, aber zumindest von ihrer Haltung so klar ist, dass sie sowohl in guten wie auch in schwierigen Situationen klar führen kann und auch schwierige Entscheidungen treffen kann.
Ja, und ich finde es auch fair und richtig im Zweifel zu sagen, dass Führungskräfte, die vielleicht in Change-Situationen, die anders geartet sind, wie Wachstumsszenarien oder andere Situationen, exzellente Führungskräfte sein können, nicht zwangsläufig auch exzellente Führungskräfte in Krisenzeiten und in Transformationen sind. Und das, finde ich, darf auch keine Bewertung positiv oder negativ sein. Menschen und Mitarbeitende bringen und auch Führungskräfte bringen unterschiedliche Skills mit. Und am Ende ist ein Unternehmen immer gut daran beraten, die Mitarbeitenden genau und auch die Führungskräfte genau da einzusetzen, wo sie den größten Nutzen stiften. Das heißt, Menschen, die gut schwierige Situationen und auch schwierige und komplizierte Resonanz aushalten, die sind vielleicht einfach die richtigen Führungskräfte in Krisensituationen. Und andere Führungskräfte bringen vielleicht genau das richtige Skillset mit für andere Veränderungssituationen. da auch nochmal zu gucken im Unternehmen, dass eine Führungskraft nicht immer und in jeder Situation die richtige Führungskraft ist, ist, glaube ich, auch nur fair. Und da kommen wir dann wieder in einen Bereich, wo wir sagen, da müssen wir vielleicht auch einfach gucken, wie wir flexibel auf Veränderungen reagieren, weil Veränderungen sind, die Zyklen, die Amplituden werden, also die Zyklen werden schneller, die Amplituden werden kürzer. Und da müssen wir uns einfach auch als Organisationen darauf einstellen, dass wir in Zukunft vielleicht nicht immer die eine Führungskraft haben, sondern unterschiedliche Führungskräfte für unterschiedliche Situationen auch nutzen.
Ja, absolut, ja. Ja, Judith, ich glaube, dieses Gespräch hier ist mit das emotionalste und das tiefgründigste Gespräch, zumindest im Rahmen des Podcasts, was ich je geführt habe. Mich berührt das sehr, dieses Thema. Und so wie ich dich ja ansehe und höre, ist es auch für dich ein emotional sehr, sehr starkes Thema. Und ich glaube, es geht vielen so. Und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen vielleicht einen Impuls geben konnten. Für mich war das sehr, sehr spannend, sehr emotional. Und ja, mit diesem Gefühl gehe ich jetzt raus, Judith. Vielen Dank für das sehr tiefgründige Gespräch.
Ich danke dir auch vielmals. Danke, Viktor.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.